August der Starke. Ehrlich gesagt rechneten wir mit allem, obwohl diejenigen, die mit allem rechneten, meistens eher das Negative erwarteten und selten das Positive. Also nicht alles, sondern nur einen Teil von allem vorherahnten, wobei dieser Teil noch nicht einmal eintreten musste. Man rechnete mit dem Schlechten, so dass man sich in unserem Fall natürlich fragen konnte, warum wir an dieser Stadtführung überhaupt teilnahmen. Wir waren auf alles gefasst und trauten dem kostümierten Wesen, das vor der Dresdner Frauenkirche stand, alles zu, das heißt, rechneten mit allem und in Wirklichkeit mit nichts. Unser Argwohn wurde natürlich noch gestärkt durch unsere Vorbehalte, die wir grundsätzlich jedem Bundesland entgegenbrachten, Sachsen aber umso mehr, als man die Tagespresse verfolgte, die ein tägliches politisches Feuer entfachte, das von unseren Freunden noch angeheizt wurde. Allein der Klang ihrer Betonung, was, ihr fahrt nach Sachsen, verhieß nichts Gutes. Sonntag saßen wir noch auf dem sonnigen fränkischen Balkon meines Bruders, erklärten, dass wir montags früh los mussten, Ziel Dresden, und mein Bruder lächelte und meinte, verstehe, rechtzeitig zur Pegida-Demo. Was hatten wir uns nur dabei gedacht? Wir rechneten mit Krawallen und linken Gegendemos, links fliegende Steine und rechts rechte Polizisten. Aber war die Welt so einfach? Wenn ich ehrlich bin, wäre mir vor unserer Reise wenig zu Sachsen eingefallen und ich fragte mich, ob es als Thema genug hergab, um notiert zu werden, verbanden ja auch alle, die man kannte, wenig mit Sachsen, außer sie kamen aus Sachsen. Nur dass die Sachsen, die man kannte, auch nicht über die Sachsen sprachen. Sie sprachen nicht über sich und sie sprachen nicht über die Sachsen. Sie sprachen noch nicht einmal Sächsisch. Das kam natürlich auch in der Welt nicht gut an. In Hamburg noch weniger, als die Sprache dort nicht nur nicht gemocht, sondern schlichtweg nicht verstanden wurde. Für wen sollte man also schreiben? Du musst beim Reden den Unterkiefer nach vorn schieben, erklärte mir eine sächsische Freundin. Ich lächelte und hakte den internationalen Bestseller ab. Warum Landesgrenzen überschreiten? Hamburg war doch auch schön. Nun waren wir also in Dresden, vor uns ein kleiner, untersetzter Mann mit Perücke, der nicht nur behauptete, von hier zu sein, sondern einer längst vergangenen Zeit anzugehören, ein Kurfürst, er nannte sich August der Starke. August der Starke begegnete einem hier tatsächlich an jeder Mauerecke. Er baute die Elbbrücke und verzierte das ein oder andere Barockschlösschen. Er baute den Zwinger, um ihn dann zu verzieren, mit sich, was nicht stimmte, er aber bestimmt gerne getan hätte. Wohlwollend sah er auf seine Untertanen hinunter. Er stand überall und saß überall, außer auf dem Pferd vor der Semperoper. Da saß schon ein anderer, nicht schlimm, ein Verwandter. Was August von Sachsen ertragen konnte, war er nicht nur verwandt, sondern saß der andere heute dort und nicht damals, als August dort hätte sitzen können. Hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, hätte der sächsische Kurfürst einen voraussichtlich aus weit mehr Blickwinkeln betrachtet. Aber Dresden war zerstört und so guckte er, von wo es sich ergab. Heute stand er genau vor uns, was natürlich irgendwie nicht ging. Im Grunde wurden wir von einem Geist geführt, was immer netter klang, als wir wurden von einem Toten geführt. Trotz der Illusion und obwohl auch ich weiß, dass niemand die Jahrhunderte überlebt, nahm ich ihm seine Rolle sofort ab. Ich bin sehr leichtgläubig und finde es auch nicht weiter schlimm, leichtgläubig zu sein. Ich sah August den Starken, der jetzt vor einer überdimensionalen, gekachelten Wand zum Stehen kam, die den Zug der Kurfürsten darstellte. Ein wenig stolz deutete er nach oben und erklärte, das da in der Mitte, das bin ich. Das bist du nicht, schienen die anderen zu denken. Du bist nur ein armer Hartz-IV-Schauspieler am Ende seiner Karriere. Nur ich dachte, dass er sich wirklich ähnlich sah, und warum auch nicht, ähnelten wir ja auch unseren Abbildern. Der einzige Grund, sich nicht zu ähneln, wäre meiner Ansicht nach in der Schlampigkeit des Künstlers zu suchen gewesen, aber weil er sich ähnelte, konnte man niemanden einen Vorwurf machen. Mein eigenes bildnerisches Interesse wäre jedenfalls nach dem fünften Kurfürsten erlahmt. Wenn ich ein Künstler war, war ich ein schlampiger Künstler. Unter mich hätte er sich nicht gestellt und das bin ich gesagt. Er hätte ungefähr nach oben gedeutet und das Publikum suchen lassen. Wenn man ehrlich ist, hätte er mich geköpft. Ich betrachtete die Kurfürsten und unser Guide erklärte die Beinamen. Konrad der Große, Otto der Reiche, Johann der Beständige. Ich mochte diese Beinamen, ich finde es schön, ein Adjektiv zu haben. Albrecht der Beherzte. Es zeigt, dass Menschen nicht nur heißen, sondern auch sind. Sie sind, wie sie heißen, und wenn sie sich mit dem dusseligsten Namen der Weltgeschichte plagen, können sie trotzdem schön oder klug oder gerecht sein. Als eine russische Arbeitskollegin mir einmal von Iwan dem Bösen erzählte, verbesserte ich der Schreckliche. Eine kleine deutsche Unart, fremden Ländern ihre Geschichte zu korrigieren. Ich bedauerte, dass es diese Form der Namen nicht mehr gab, aber ein zweiter Kollege korrigierte wiederum mich und meinte, Frau Kaminski benutze sie noch. Im Grunde seien sie brandaktuell. Das stimmte auch, wenn ich immer dachte, Frau Kaminski habe nur mich auf diese sonderbare Weise getauft. Jetzt stellte sich heraus, dass wir alle irgendwie hießen. Irina die Schöne, ich Ina die Gute und der Kollege stellte sich mit Tommy der Liebe vor. In Gedanken noch halb bei der Arbeit hörte ich plötzlich die Gruppe lachen. Wortfetzen wie Albrecht der Entartete und Friedrich der Gebissene streiften unsanft mein Gehör. Die Führung musste einen sonderbaren Verlauf genommen haben und ich nahm sofort wieder Abstand von der Idee der schönen Adjektive. Schön, wenn man schön war, gut, wenn man gut ist, aber wollte man wirklich der Gebissene sein? Friedrich der Stammler? Ich fragte erschrocken, gebissen? Chris flüsterte ja von Mama. Ich sagte, wie gemein ist das denn? Und meinte eigentlich sehr gemein. Chris erklärte hastig, Abschiedsschmerz. Sie wollte offensichtlich weiter der Führung folgen und sich nicht mit langen Erklärungen aufhalten. Diese gehetzten Erklärungen, die ich vom gemeinsamen Fernsehen kannte, wenn meine Gedanken sonst wo waren, ihre in der Handlung noch, denn jetzt hatte ich mich da eingenistet. Wer? Der Täter. Ist jemand gestorben? Das Opfer. Ein bisschen genauer, vernichtender Blick. Jetzt bist du raus, oder? Ina, die Unschuldige. Plötzlich sprach August von Sachsen von der DDR. Eine kleine Abschweifung, die ihn noch mysteriöser erscheinen ließ. Kettwiesel, ein Kurfürst gefangen in einer falschen Zeit. Er sprach von Westpaketen, die alle gleich schmeckten, weil die Wessis gedankenlos die Seife zentral platzierten. Oder den Pegida-Leuten, die ihn anstarrten, weil er eine Perücke trug. Westpakete. Meine Gedanken wanderten zum DDR-Museum, das wir aufgesucht hatten. Es handelte sich um ein vierstöckiges Sammelsurium von DDR-Gut. Ich betrachtete die Dinge gern, zum einen, weil ich Dinge mochte, und zum anderen, weil ich die DDR nicht kannte. Ich hatte keine Verwandten im Osten und wusste nicht nur nicht, wie der Sachse war, ich kannte auch keine Nord- oder Mittelossis. Ich betrachtete all die Dinge, die irgendwie künstlich oder billig erschienen, außer den Fotoapparaten. Die Fahrräder gefielen mir und die Musikinstrumente. Ich mochte die Räuchermännchen aus dem Erzgebirge und das Sandmännchen. Natürlich das Sandmännchen, alle liebten das Sandmännchen. Das Ostsandmännchen hätte die Wiedervereinigung viel schneller voranbringen können. Die westdeutschen Kinder guckten unverhohlen das Ostsandmännchen und die ostdeutschen Kinder verweigerten sich dem Westsandmännchen, das mit seinem Kinnbart und seinen Tränensäcken eher einem alternden Erdkundelehrer glich, bei dessen gleichförmiger Tonlage es sich genauso gut schlafen ließ. Das Ostsandmännchen hielt den Adrenalinpegel oben. Die Kinder beider Länder würden nicht schlafen, niemals. Chris fragte, ob ich irgendetwas über die Stasi gesehen hätte. Ich ging im Kopf die Zimmer durch, aber selbst bei den Uniformen schien sie zu fehlen. Es schienen auch keine politisch Verfolgten zu geben, die sich zwischen all der Campinghocker und aufblasbaren Kleiderbügeln versteckten, sich nackt an den Strand legten. Im Hintergrund hörte man, oh guck mal, oder das hatten wir auch. Es war schon seltsam, auch das Museum selbst warb mit dem Slogan, die DDR eine Zeitreise. Ich dachte an Diktaturen im Allgemeinen, ein Museum über den Nationalsozialismus, eine Zeitreise. Oh, guck mal, Rassengesetze, die hatten wir früher auch. Es ist natürlich müßig, eine Meinung über ein Bundesland haben zu wollen, das man überhaupt nicht kennt. Ich kann sie auch nicht leiden, all die fremden Meinungen über meine Stadt, die ebenfalls nicht meine Stadt war, kam ich von ganz woanders. Kürzlich kam eine Besucherin bei schönstem Sonnenschein in das Museum, in dem ich arbeite. Sie trug einen großen Stockschirm, den sie gerne abgeben wollte. Ich nahm den Schirm und dachte an Vorurteil Nummer 1, der Regen. Hamburg ist für den Touristen eine Stadt mit gefühlt nur einer Klimazone. Heute war das Wetter hingegen so schön und wolkenlos, dass selbst die größten Zweifler mit dünnen Sommerkleidern und T-Shirts unterwegs waren. Es war hier ehrlich gesagt so oder so völlig sinnlos, einen Schirm dabei zu haben, egal ob Rossmann oder Stockschirm, der Wind vernichtete sie alle. Die Frau bemerkte meinen Blick und lachte. Oh, den hätte sie nur vergessen und wieder abgeholt. Ich nickte, so schlimm sei das Wetter hier nun auch nicht. Sie nickte, nein, nicht so schlimm. Ich gab ihr die Nummer und sie verschwand in den dunklen Höhlen des Museums. Den Schirm hat sie übrigens nicht wieder abgeholt. Vielleicht war das besser so. Es hätte draußen doch nur seltsam gewirkt.